Die Vogelgrippe, die sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Ursprünglich war das Influenzavirus H5N1 nur für Wildvögel gefährlich, dann infizierte und tötete es weltweit Hühner. Mittlerweile kann das Virus auch Nerze, Robben, Schweine, Pferde und Katzen befallen und jetzt auch Milchkühe. In den USA bereitet der erste bekannte Ausbruch von Vogelgrippe bei Milchkühen den Fachleuten Sorge. Die Vogelgrippe hat sich inzwischen auf mindestens 33 Herden in 8 Bundesstaaten ausgebreitet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer Ausbreitung auf weitere Länder. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Partikel des Vogelgrippevirus H5N1 in Milchproben festgestellt. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Milch eine Gefahr für Menschen darstelle, weil sie pasteurisiert wird. Aber H5N1 verändert sich, es mutiert. Könnte es eines Tages nicht auch auf den Menschen überspringen, also eine Zoonose werden und eine Pandemie auslösen? Tim Harder ist Professor am Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Schönen guten Tag, Herr Harder.
Einen schönen guten Tag.
Wie besorgt sind Sie über den Ausbruch der Vogelgrippe in den USA unter den Milchkühen?
Einerseits überrascht, das war nicht zu erwarten, dass diese Spezies in dieser Art und Weise betroffen ist. Und andererseits auch besorgt, denn die Milch als offenbar zentrales Vehikel in diesem Ausbruchsgeschehen der Virusverbreitung stellt ja auch eine sehr breite Schnittstelle zum Menschen dar. Es sind viele Leute in den großen Milchviehbetrieben der USA in Kontakt mit virusausscheidenden Tieren. Die Milch vor der Pasteurisierung, die sogenannte Rohmilch, müssen wir als infektiös einstufen. Und daraus ergeben sich eine Reihe von Expositionsmöglichkeiten, die durchaus besorgniserregend sein können.
Vor ein paar Jahren haben Fachleute ja gesagt, Rinder seien kaum gefährdet. Warum breitet sich die Vogelgrippe jetzt trotzdem so rasant dort aus?
Unser Institut hat auch dazu gehört, zu denen, die gesagt haben, Rinder sind kaum empfänglich. Wir haben Infektionsversuche derzeit gemacht. Und es ergab sich tatsächlich der Fall, dass zwar eine Infektion angegangen ist, aber die Tiere wirklich nur sehr zögerlich Virus vermehrt haben und eigentlich auch kein Virus ausgeschieden haben und somit eine hohe Resistenz aufweisen. Allerdings wurde diese Infektion auch über den Respirationstrakt, über den Atemtrakt, durch Einsprühen von Virus in die Nase vollzogen. Das scheint offenbar kein guter Eintrittsort für das Virus zu sein. In den USA deuten die verfügbaren Daten mittlerweile darauf hin, dass das Virus vielleicht sogar unmittelbar über das Euter die Kühe infiziert hat. Und das wissen wir mittlerweile aus Untersuchungen in den USA, dass das Euter laktierender, also milchgebender Kühe tatsächlich der zentrale Umschaltort, die zentrale Rolle im Ausbruchsgeschehen spielt. Das gesamte Euter-Epithel, also das die Milch produziert, ist infiziert. Die virusinfizierten Zellen sterben ab und das Virus wird in die Milch entlassen, sodass die Milch tatsächlich dann mit hohen Virusdosen belastet ist und als hochinfektiös eingestuft werden muss.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, verständnishalber. Da geht es dann aber nicht nur um die Kälbchen, die am Euter Milch trinken, sondern reicht es dann auch schon, wenn eine infizierte Kuh sozusagen mit dem Euter an ihre Nachbarin sozusagen stößt?
Ja, wir vermuten zumindest, dass das die Hauptrolle der Weiterverbreitung innerhalb eines Bestandes ist, nämlich über das Melkgeschirr, mit dem die Tiere gemolken werden. Offenbar sind die Virusbelastungen einzelner infizierter Tiere dann so hoch, dass es dann über Schmierinfektionen tatsächlich dann von Euter zu Euter, von Kuh zu Kuh übertragen werden kann.
Mhm. Es gibt Kritik, die laut geworden ist, dass in den USA zu wenig gemacht wird, um das Virusgeschehen einzudämmen. Teilen Sie diese Kritik?
Wir teilen zumindest die Kritik, dass zu wenige Informationen verlautbar werden und es uns schwerfällt, das ganze Geschehen wirklich in seiner Breite und Tiefe einzuordnen. Es sind, glaube ich, mittlerweile 36 Bestände in 9 Bundesstaaten. Ist das das Gesamtgeschehen oder ist es die Spitze eines Eisberges? Da fehlen uns tatsächlich systematische Untersuchungen in Milchviehbeständen Nordamerikas, die diese Fragen beantworten können. Und es sind eine ganze Reihe weiterer Fragen offen, auch nach der Wirksamkeit von Maßnahmen, die dort mittlerweile, so hoffen wir zumindest, ergriffen worden sind. Also da kritisieren wir schon die schlechte Datenlage.
War es für das Vogelgrippevirus H5N1 ein großer Schritt von Wildvögeln bis zu den Kühen?
Ja und nein. Offenbar es ist ein kleiner Sprung für das Virus gewesen. Es ist ja auch nicht bekannt, wie nun genau die erste Kuh sich infiziert hat. Auch da gibt es wilde Spekulationen. Aber wir wissen schon, und dass das Virus vielfach vom Vogel auf den Säuger und verschiedene Spezies dort übergesprungen ist. Aber bislang hatten sich diese Säugetiere in aller Regel als Sackgassenwirte erwiesen. Das heißt, sie haben sich zwar infiziert, sind unter Umständen auch erkrankt, vielleicht sogar an der Infektion gestorben, aber haben nicht ihresgleichen weiter infiziert, sodass das Virus tatsächlich dann in diesem einen Wirtstier stecken geblieben ist. Das ist jetzt eine neue Qualität in den USA, wo tatsächlich eine landwirtschaftliche Nutztierart betroffen ist und das Virus auch, wenn auch möglicherweise mit Hilfe des Menschen, also über das Melkzeug, von Kuh zu Kuh übertragen wird.
Würden Sie sagen, dass sich das Vogelgrippevirus H5N1 also bereits so weit verändert hat, dass es jetzt leichter, schneller, einfacher Säugetiere anstecken kann als noch vor einigen Jahren?
Darauf deuten die Daten, die wir haben, nicht hin. Wir sehen vor allen Dingen in Südamerika die Tendenz, dass eine bestimmte Viruslinie sich dort bei Robben, also bei Meeressäugetieren, ausbreitet und dass das Virus mit diesen Robben möglicherweise auch einmal um Südamerika herumgewandert ist, sprich also von der Pazifikküste Perus bis vor die Atlantikküste Brasiliens gekommen ist. Und das geht nur, wenn sich tatsächlich das Virus von Robbe zu Robbe verbreitet. Dort könnte also tatsächlich eine Anpassung an bestimmte Säugetiere passiert sein. Was wir ansonsten gesehen haben, und dazu werten wir die Genomsequenzen dieser Viren aus, deutet nicht darauf hin, dass sich eine bestimmte Viruslinie herausgebildet hat, die besonders leicht vom Vogel auf den Säuger übertragen wird oder sich besonders leicht zwischen Säugern weiter verbreiten konnte.
Wir sind ja auch Säuger. Da ist der Schritt vielleicht von der Robbe zum Menschen ja dann nicht mehr so weit. Wie groß sehen Sie da denn jetzt die Gefahr, dass sich dieser Vogelgrippe-Stamm H5N1 auch an den Menschen anpassen könnte?
Das wird natürlich weltweit überall sehr genau beobachtet und wir kennen bislang nur etwa 10 bis 15 menschliche Infektionen mit dem im Moment weltweit zirkulierenden Vogelgrippestamm. Mhm. Deswegen schätzen die Kollegen aus der Humanmedizin und der Humanvirologie diese Linie auch als weniger affin für den Menschen ein. Also gering zoonotisch ist da der Fachbegriff. Das heißt, der Mensch kann nicht leicht infiziert werden. Und die Infektionen, über die berichtet worden sind, sind im Wesentlichen auch benigne verlaufen, das heißt also mit milder Klinik. Es gibt allerdings 2 Todesfälle durch menschliche Infektionen mit dieser Viruslinie, aber die Mehrzahl verlief glimpflich.
Sagt Professor Tim Harder vom Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut. Ich habe mit ihm über den jüngsten Ausbruch der Vogelgrippe H5N1 bei Milchkühen in den USA gesprochen. Besten Dank, Herr Harder.
Ich danke Ihnen, Herr Steiner.